Einen schönen guten Abend zur ersten Sendung im Jahr 2012 bei Radio und Leiden Next. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie auch im Radio und Leiden Next im neuen Jahr und sind froh, dass Sie mit uns dabei sind. Das Radio hat sich ja im Jahr 2011 sehr entwickelt und wir sind eigentlich sehr stolz drauf, dass Sie hier wirklich eine dynamische Kulturarbeit mit euch, mit Ihnen hier jede Woche stattfindet, die wir auch im neuen, in diesem Jahr weiterentwickeln wollen. Und wir dachten, ein guter Einstieg dazu ist, dass wir über Utopie sprechen. Utopie ist ja ein wunderschönes Wort, weil es gleich zwei sehr widersprüchliche Seiten in uns anklingen lässt. Einerseits hat, wenn man das Wort Utopie in einem klingen lässt, immer da ist eine Hoffnung drinnen, ein wirklich etwas, das erstrebenswert ist, etwas, das wirklich das ist, was das Ideal ist. Und gleichzeitig klingt mit, ja, aber möglich ist es nicht. Diesem Wort, Utopie, wollen wir heute nachgehen und wollen die Frage stellen, brauchen wir überhaupt Utopien?
Ja, und ich glaube auch, dass wir überhaupt uns wieder trauen, über Utopien zu sprechen, was ja auch für lange Zeit eigentlich wirklich nicht unbedingt etwas war, was man angestrebt hat, sondern mehr realistisch sein, auf der Erde bleiben, wie man das so ausdrückt. Aber wirklich zu begreifen, brauchen wir Utopien? Und wie du auch beschrieben hast, also was ist wirklich die Natur von Utopien und wie verbunden sind wir damit?
Ja, und wir sind ja wirklich eine Generation, die sich die Finger verbrannt hat. Oder eine Generation, deren Eltern sich die Finger verbrannt hat. Weil man muss sehen, dass die europäische Geschichte sehr viel mit Hoffnung und Utopien zu tun hat. Und wir reden in dieser Sendung immer wieder über die Postmoderne, über unsere Zeit, die Postmoderne. Und eine der Grundcharakteristika unserer postmodernen Zeit ist das Ende der Utopien. Wirklich zu glauben, nicht mehr glauben zu müssen, zu dürfen. Und das auch nicht nur aus schlechtem Grunde, weil man muss auch sehen, in unserer menschlichen Geschichte es ist sehr viel schiefgegangen und oft ist sehr viel wirklich auch schiefgegangen mit sogenannten großen Utopien. Und wirklich etwas Großes zu wollen, wirklich etwas Ideales zu wollen, ist auch eine große Herausforderung und man ist sehr nah dran am Fanatismus. Und diese Kritik, aufpassen zu müssen, wo etwas einfach blind einem Ideal anhängt und die Realität verweigert, was vielleicht sogar eine gute Definition von Fanatismus ist, ist eine berechtigte Herangehensweise, einfach zu sehen, dass so viel meinen Menschen das Beste zu wollen, wirklich ganz tiefe ideale Utopien zu haben. Und was herauskommt, ist mehr das Gegenteil als dieses. Und das ist berechtigt. Ich glaube, das muss man auch würdigen, aber es ist auch wichtig, sich die Seite anzuschauen, wo sich die Frage stellt, glaube ich wirklich, dass etwas sehr radikal Positives wirklich, wirklich möglich ist? Oder denke ich eigentlich, es wird irgendeine Variante von Grau sein, was am Schluss rauskommt. Man kann zwar schöne Ideale haben, ich sag mal ein bisschen lakonisch, man kann an Weihnachten glauben, aber Weihnachten ist Weihnachten. Und da ist ein geschmückter Christbaum und da sind Kerzen und da erinnert man sich, dass es auch sogenannte abendländische Ideale gibt, die mit einer christlichen Tradition zu tun haben. Man zelebriert das ein bisschen, aber eigentlich ist es ein Fest für Kinder und eigentlich geniert man sich mehr, wirklich zu glauben, dass etwas radikal Positives zwischen uns als Menschen in unserer Zeit, mit uns, in unserem Leben wirklich möglich ist. Und dem ist es vielleicht wert, ein bisschen näher nachzugehen. Ist das berechtigt oder reduzieren wir unser Menschsein nicht auf etwas, was sogar das Menschsein aus dem Menschsein rausnimmt?
Das ist ein wirklich spannender Gedankengang. Du hast zwar ein recht einfaches Beispiel genommen mit Weihnachten, aber wir sind ja nicht als Idealisten geboren. Aber diejenigen von uns, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben zumindest ein Gespür für etwas Tieferes, Positiveres haben oder wie du beschreibst, Weihnachten, dass da vielleicht auch etwas in uns mehr erwacht, als eben über das schöne Familien zusammen zu sein und Kinderglauben hinausgeht, dass wir dem auch Bedeutung beimessen. Dass wir so kulturell auch geprägt sind, dass wir vielen von unseren Erfahrungen, die uns darauf hinweisen, auf das, was du beschreibst, dass da eine tiefere Positivität, eine erfüllendere Möglichkeit ist, dass wir dem kaum noch überhaupt erstmal im ersten Gedanken nachgehen. Und das versuchen wir ja eigentlich sehr, sehr viel in unserer Arbeit auch zu machen und auch jetzt eben mit diesem Gespräch zu schauen, ist da wirklich eine Dimension, der es sich wirklich lohnt, nachzugehen und nicht in Naivität, sondern weil es wirklich Teil unserer Erfahrung ist.
Du hast hier was gesagt, wo ich gern mich darauf beziehen möchte. Du hast gesagt, wir sind ja nicht als Idealisten geboren. Und das stimmt natürlich einerseits. Und ich möchte auch jetzt nicht dem Kleinkind das Wort reden, dass die Kleinen so die großen Erleuchteten sind, weil kleine Kinder in der Regel sehr selbstbezogene kleine Menschen sind, die mehr sich und ihre eigenen Bedürfnisse im Blick haben als etwas anderes. Aber da ist etwas, das wir dann noch dazu als naiv bezeichnen, wo wirklich, wir sprechen ja auch vom Kinderglauben, vom Kinderaugen, wo etwas in seiner Naivität da ist, wo die Positivität des Lebens noch etwas Ungebrochenes hat. Wo, und das ist oft auch das, was durchaus in sentimentalen Art und Weise uns an Kindern so anzieht, weil man merkt, wow, da ist so ein leuchtendes Auge, wo natürlich der Kontext ein kleiner ist, ein selbstbezogener Kontext, aber es ist etwas ungebrochen Positives dem Leben gegenüber. Und oft in unseren Biografien wir unter Anführungszeichen weiser werden. Und anfangen realistisch zu sehen und zu sehen, das Leben bedeutet ein Maß zu finden und das Leben bedeutet sich zu beschränken und realist zu sein und zu sehen, dass hier etwas in unserer Kraft des Menschseins gebrochen ist und wir tun so, als wäre diese Positivität nur in kindlicher Naivität, sprich in Dummheit, um es einmal übertrieben zu formulieren, möglich. Und als wäre es ein Ausdruck von Weisheit, nichts mehr für möglich zu halten. Und zu sehen, wie das etwas ist, was uns eigentlich radikal von dem abschneidet, was Menschsein meines Erachtens bedeuten könnte, was das Leben als Leben ist, weil das Leben in sich, ich würde mal sagen, ist ein riesiges Versprechen, sich permanent zu entwickeln, zu entfalten. Und wir als Spezies, als Menschheit, sind in der Lage, auf einer Ebene von Bewusstsein und Kultur das Leben in Ebenen zu entwickeln, in der es vorher noch nicht möglich war, und sehr viel geht schief und ging schief. Die Frage ist, können wir es uns erlauben, hier keine Utopien mehr zu haben, nicht mehr an das Radikal Positive zu glauben? Gibt es eine begründete Berechtigung, das aus unserem Repertoire zu streichen? Oder ist das nicht letztendlich eine Bankrotterklärung unseres Menschseins?
Das ist radikal gesagt, aber es stimmt. Und ich will auch noch mal kurz zurückreflektieren zu dem, was du beschrieben hast, diesem kindlichen, dem Leben gegenüber zutiefst positiven Einstellung, die auch einfach eine komplett freie Begegnung dem Leben gegenüber ist. Aber eben, wie du sagst, auch noch unreflektiert. Und ich finde das immer so spannend, mir diese Dinge wirklich so zu betrachten, dass daraus auch etwas entstanden ist, wenn man dann auch realistisch abwägen kann, wenn man überhaupt diese Fähigkeit entwickelt hat, aber dass das nicht die letztendliche Weisheit ist und dass das oft mit Weisheit gleichgesetzt wird, aber diese wirkliche Weisheit eigentlich immer auch ein Ausdruck ist von der Freiheit und der Erkenntnis dessen, was eben dieser Lebensimpuls wirklich ist und was die tiefste Menschlichkeit oder unsere tiefste Seele ausmacht. Und
Ja.
sich da auch wieder heranzuwagen, ohne in eine, ja, kindliche Dummheit zurückzufallen.
Es gibt ja in der modernen spirituellen Arbeit und Bewusstseins- und psychologischen Arbeit eine starke Betonung von Schattenarbeit. Sich wirklich unseren Schatten zu stellen, all diesen Dingen, die wir nicht wahrhaben wollen, all diese Dinge, die wir ausblenden. Und interessanterweise sind diese Schatten, an die wir denken, immer das Negative. Es gibt es Menschen, die haben diese meines Erachtens originelle Formulierung gefunden, vom weißen Schatten zu sprechen. Und der weiße Schatten ist etwas, das wir genauso ausblenden, das uns genauso unangenehm ist und das vielleicht sogar gefährlicher ist in unserer Identität, weil wir das, was radikal zwischen uns möglich ist, ausblenden, um in diesem Mittelmaß uns irgendwie einrichten zu können. Und ich glaube, wovon wir heute reden, wenn wir von der Möglichkeit oder vielleicht sogar von der Notwendigkeit von Utopie reden, dann sprechen wir uns diesen weißen Schatten dessen zu stellen, was es bedeutet, Mensch sein zu können und zu sehen, dass diese tiefen Ideale, die wir haben, diese tiefen Potenziale, die wir haben, nicht nur etwas sind, das irgendwie sich schön in einem guten Roman, in einem guten Film, in irgendeiner Kunst aufbereiteten Konsumweise uns zeigt, sondern etwas, das wir als Menschen aufgerufen sind zu sein. In der Vorbereitung zu dieser Sendung hatten wir überlegt, ob wir den Titel nennen, ob wir Ideale brauchen. Und haben uns dann entschieden, nee, wenn wir sagen, ob wir Ideale brauchen, jeder wird sagen, Ideale brauchen wir. Es ist ganz klar, jeder, man braucht nur auf die Straße gehen und die rundum fragen, hast du Ideale, haben sie Ideale? Und 90% der Leute werden sagen, ja, natürlich habe ich Ideale. Aber es ist das Wunderschöne und die Kraft dieses Worts der Utopie, an das zu glauben, was schon zumindest an der Grenze des Unmöglichen ist, wo etwas so radikal ist, dass es nicht nur einfach ein Ideal ist, sondern etwas, was am Rande dessen ist, was greifbar in unseren normalen Überlegungen, in unserem normalen Weltzugang wahrscheinlich gesehen wird. Und uns zu stellen, habe ich wirklich Utopien? Das heißt, glaube ich wirklich, dass etwas, das so radikal meine normalen mein normales Weltverständnis in Frage stellt, habe ich die Kraft, habe ich die Positivität, habe ich die Tiefe des Spirits, so etwas wirklich real für möglich zu halten? Habe ich Utopien? Ich glaube, wenn wir uns dem stellen, stellen wir uns einer ganz anderen Frage als der Frage, ob wir Ideale haben.
Diese Frage, habe ich Utopien, würde ich auch noch auf einen anderen Punkt nochmal bringen wollen, der mir kommt, wenn ich dir zuhöre, weil Utopien ist ja auch, glaube ich, etwas, was wir sehr stark auch so an Gesellschaftsstrukturen oder Systeme oder so binden, irgendwie etwas, was so ein äußeres Ding, was irgendwie kreiert wird. Aber wenn du sagst, habe ich Utopien und das verbindest, auch wie du es beschreibst, hat es etwas mit dem Erwachen zu unserem wirklichen Potenzial zu tun. Das Unmögliche wirklich möglich zu machen, ist etwas, und der weiße Schatten, den du ansprichst, ist etwas, was komplett mit mir und meinem Bewusstsein zu tun hat. Es ist nichts, was ich irgendwie nach Eigentlich, was ich immer mache mit dem Wort Utopie, ist oft, es ist irgendetwas außerhalb. Aber was du beschreibst, ist etwas, es hat zutiefst mit mir zu tun. Und Ideale ist etwas, was ich eher mit mir verbinde. Aber es ist eben auch etwas, wo man sich immer noch gut daran das messbar machen kann, so abschätzbar. Aber Utopie eben nicht.
Na, Ideale sind so schöne Dinge, die kann man sich ins Regal stellen und sich gut fühlen, dass man sie hat. Utopien, wenn man sagt, ich hab noch eine Utopie, ist ein Anspruch mit gemeint.
Ja.
Nämlich der Anspruch, das wirklich leben zu können. Und wenn wir zum Beispiel auch das ansehen, was wir wie in jeder anderen spirituellen Gemeinschaft in Leiden Next mit der Arbeit, die wir machen, wirklich versuchen, ist es der Versuch, eine reale Utopie zu leben. Und natürlich, das, was wir miteinander leben, ist nicht perfekt. Es ist überhaupt keine Frage, aber ich bin überzeugt und wenn ich in andere Gemeinschaften, in andere Lebensentwürfe, in andere Versuche sehe, ist es immer wieder das Gleiche. Es sind diejenigen, die wirklich den Mut haben, ich sag's mal so, das Unmögliche zu leben, die dann wirklich auch in der Lage sind, das, was man für möglich hält, zu sprengen und in Bereiche vorzustoßen, die einfach jenseits dessen sind, wo man sagt, ja, das ist möglich. Nicht in dem Sinn, dass es nicht permanent sich weiterentwickeln muss und dass kein Ideal wirklich in dieser Welt letztendlich ganz verwirklichbar ist. Aber erst, wenn ich den Mut habe, wirklich die Grenzen zu sprengen, weil ich glaube, dass es möglich ist, habe ich die Kraft, Grenzen zu überschreiten, die ich nicht überschreite, wenn ich einfach nur mich im Bereich dessen bewege, was so Common Sense-mäßig ein normales Leben ausmacht. Und es ist diese innere Kraft, die Menschen antreibt, eine gelebte Utopie verwirklichen zu wollen, die wirklich, wenn man in die Geschichte schaut und wenn man sich herausragende Biografien anschaut, immer das weitergebracht haben, Dimension gesprengt haben dessen, was wir als Menschen am Positiven in dieser Welt auch erreicht haben.
Es ist unglaublich. Ich finde es wirklich so auf den Punkt gebracht, wie du es auch beschreibst, dass es eigentlich mein wirkliches Verständnis von Utopie kommt erst dadurch, dass du wirklich beginnst, es verwirklichen zu wollen. Du hast eigentlich erst dann eine Erfahrung davon, dass es möglich ist, Grenzen zu sprengen, wenn du anfängst, es zu tun. Und dafür braucht es aber auch diesen Mut, das zuzulassen, dass es möglich ist. Und ich glaube, das ist das, was wir versuchen auch zu schaffen, dass wir, indem wir uns darauf beziehen, auf eine tiefere Dimension unseres Selbst, was nicht die Begrenzung definiert, sondern dass wir immer merken, in unserer Erfahrung und unserer spirituellen Praxis, in unserer Art, wie wir uns aufeinander beziehen, ist mehr möglich. Es ist immer eine Öffnung zu dem Nächsten, zu dem Höheren, zu dem Wahreren, zu dem Schöneren.
Ich will es so auf den Punkt bringen, ich glaube, dass ein wirklich radikaler Idealismus, in diesem Sinn, wie wir ihn gerade versuchen zu beschreiben, diese Unverschämtheit, eine Utopie leben zu wollen, letztendlich nur aus einer tiefen Spiritualität heraus gelebt werden kann. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass es eine bestimmte Art von Spiritualität sein muss. Es gibt Menschen, die sich in ihrem Selbstverständnis radikal agnostisch, atheistisch verstehen, die aber ein Leben leben, das von einer solchen Positivität ist, dass wenn man diesen Menschen begegnet, du weißt, die werden aus einer Tiefe heraus bewegt. Wie immer sie diese Tiefe für sich definieren, wie sie diese Tiefe beschreiben, die in meinem Verständnis eine spirituelle Tiefe ist. Wir mögen uns vielleicht nicht darüber verständigen, dem Wort Spiritualität zu geben, aber es ist die gleiche Dimension und es hat letztlich mit der tiefen Erfahrung zu tun, dass die Existenz selber, die Existenz als Ganzes, eine zutiefst positive Realität ist. Und es ist dieses, sich dieser Positivität in der eigenen Tiefe und in der Tiefe des ganzen Stellens, das einem überhaupt erst die Kraft gibt, zu sagen, das will auch gelebt werden. Das heißt, der Anfang, so wie ich ihn verstehe, der Anfang jeder authentischen, positiven Utopie im positiven Wortsinn, die Wurzel dessen ist immer in der tiefen menschlichen Erfahrung der radikalen Positivität von Existenz. Und letztendlich muss ich mich selber fragen, wo stehe ich in meinem Bezug zum Leben? Wo stehe ich in meinem Bezug zum Ganzen? Ist das ungebrochen positiv? Oder erlaube ich mir hier einen gebrochenen Bezug dazu zu entwickeln, wo ich denke, nee, eigentlich schön wäre es, aber so ist das Leben halt. Und genau in diesem Unterschied, in dem Unterschied, diese Positivität wahrzunehmen, anzuerkennen und ihr Rechnung zu tragen einerseits oder andererseits, in welcher Form auch immer, so mit der Hand drüber zu gehen, das ist es ja wirklich nicht so wirklich. Schön wäre es, aber eigentlich da. In diesem Unterschied, dem einen oder dem anderen, entscheidet sich für jeden, unabhängig davon, welche Weltanschauung man hat, unabhängig davon, in welche Begrifflichkeiten man es bringt, ob man ein außerordentliches Leben lebt. Ob man ein Leben lebt, das die Kraft hat, Utopien Wirklichkeit werden zu lassen. Und insofern, wenn man über Utopien spricht, natürlich ist es auch unheimlich wichtig, zu sprechen, wie diese Utopien sich dann auch wirklich auch in die Menschheit einbringen. Also wir sprechen hier nicht nur von inneren Dimensionen, wir sprechen von Dimensionen des menschlichen Zusammenlebens. Wir sprechen letztlich von gesellschaftlichen Dimensionen, von der Frage, wo wir als Menschen sind, auch von politischen Dimensionen. Ich glaube nur, für dieses Gespräch, das wir hier haben, ist es hilfreich, an der Wurzel zu bleiben, egal wie sich das Ganze gemeinschaftlich, gesellschaftlich, politisch, historisch ausdrücken möge, die Wurzel ist unser Menschsein, die Wurzel ist mein Menschsein. Wo stehe ich damit? Und wenn wir die Frage stellen, brauchen wir noch Utopien, stellen wir eigentlich die Frage, brauchen wir diesen ungebrochenen Zugang zur Welt, der noch alles für möglich hält? Der alles, will heißen, das Wahre, Gute und Schöne in seiner radikalsten Form für möglich hält. Und zwar nicht prinzipiell irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern aktuell in der Realität unseres Lebens zwischen uns, in unseren Beziehungen für möglich hält. Und Menschen, die diese Möglichkeit aufrechthalten, sind andere Menschen. Ich sage nicht, dass diese Menschen dann absolut das Perfekte machen. Das werden sie sicher nicht, das wird niemand, aber sie werden radikal anders sein.
Und in dem gibt es einfach wirklich keine Grauzone. Diese Entscheidung, sich seiner eigenen Erfahrung, dieser Positivität zu stellen, ist eine absolute. Deswegen ist es auch die spirituelle Entscheidung. Und es braucht die spirituelle Größe eines Menschen, diese Entscheidung treffen zu können, weil nur dort erlebt man wirklich das Positive als wirklich absolut radikal positiv, bevor man sieht, was natürlich alles an Problemen, Schwierigkeiten, Herausforderungen da ist. Aber egal, was an der Oberfläche erscheint, drunter liegend ist Leben selbst, die Erscheinung aller Form selbst ist zutiefst positiv und will sich nach immer mehr Positivität strecken und will sich selbst in seiner Positivität immer mehr ausdrücken. Und diese Radikalität, dass da wirklich keine Grauzone ist, ist für das Ego, das Wort, was wir ja schon oft hier auch benutzt haben, diesem Teil von mir, der sich getrennt sehen will, einfach zutiefst bedrohlich. Aber für den anderen Teil in mir, der das erfährt als sich selbst, einfach so befreiend, dass du eigentlich aufatmest und sagst, danke, da muss keine Grauzone mehr sein.
In dem Zusammenhang ist außerdem das Wort Grauzone ein ganz tolles Wort, weil es so offensichtlich ist, wie die Grauzone all das, wovon wir sprechen, automatisch tötet,
Ja.
killt. Also, sobald die Grauzone reinkommt, stirbt das ab, was wir hier an dieser Positivität versuchen zum Ausdruck zu bringen. Und zu sehen, wie sehr benennen wir es das Ego, einfach diese Grauzone lebt. Weil die Grauzone ist das Handhabbare, das, was einen nicht herausfordert, was einem nicht vor existenzielle Herausforderungen stellt, dass etwas gelebt werden will, das alle Grenzen sprengt, das aber zutiefst doch unser Menschsein ausmacht. Und deswegen glaube ich, dass dem zugrunde liegt, dass dem immer eine tiefe spirituelle Erfahrung zugrunde liegt, in der gesehen wird, das Leben letztendlich ist nicht grau. Da ist etwas, das ist strahlend, wahr und wirklich. Und wieder ist es nicht wichtig, wie und wo diese Erfahrung gemacht wird. Einfach, wenn wir uns eingestehen, dass das im tiefsten eine Erfahrung ist, die wir als real anerkennen. In dem Augenblick kann das eine Kraft entfalten. Auch dann stellt sich die Frage, wie stellen wir uns dem? Weil man kann das irgendwie so aus dem Augenzwinkern, ja, es war, aber eigentlich dann, mein Leben ist ganz was anderes. Oder man kann die Größe, die menschliche Größe haben, zu sehen, dass das wahr ist, ist wichtig. Und was immer es bedeutet, was immer es an Unbequemlichkeit, an Herausforderung oder wie auch immer, an Grenzen sprengenden bedeutet, ich stelle mich einfach, weil das wichtig ist. Und dann stellen sich all die Fragen, die wir vielleicht in dieser Sendung nicht stellen. Was bedeutet es, wenn Menschen zusammenleben? Was bedeutet es, wenn wir gemeinsam eine Gesellschaft bauen? Was bedeutet es, wenn wir gemeinsam wirtschaften? All diese Fragen, wo es wirklich wichtig ist, gemeinsam Antworten zu finden. Aber welche andere Antworten finden wir, wenn wir den Glauben an die Utopie nicht verlieren? Wenn wir nicht uns in der Grauzone eingraben, sondern getrieben sind von einer tiefen Erkenntnis, dass Menschsein viel mehr ist und dass wir diesem viel mehr gerecht sein müssen. Und dann wird all das, was das Leben im Positiven und nicht Positiven an Herausforderungen stellt, einfach diese Herausforderung sein, diesen tiefsten Ausdruck geben zu wollen. Ah, dann wird das Leben jetzt wirklich interessant.
Absolut. Und hier auch nochmal, ich wollte das Wort mit dem weißen Schatten einfach nochmal aufgreifen. Ich finde das eine gute Beschreibung, weil das, was uns davon abhält, uns wirklich diesem weißen Schatten zu stellen, ist ja nicht nur eine individuelle Geschichte, sondern es ist wirklich das, wo wir uns kulturell miteinander auch verständigen, dass wir einfach alles eben in dieser Grauzone behalten wollen, für verschiedenste Gründe natürlich auch. Aber wirklich zu sehen, es hängt von mir alleine ab. Ich allein kann diese Erfahrung nur machen. Niemand anders kann sie für mich machen. Ich allein kann diese Entscheidung nur treffen, mich wirklich diesem Licht zu stellen. Und gleichzeitig ist das die Antwort auf eine Zeit und eine Kultur, die Kultur, die wir im Moment miteinander teilen. Ich kann den Unterschied machen, nicht nur für mich allein, sondern es hat unmittelbaren Einfluss auf die gesamte Kultur.
Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, das Gespräch aufzumachen und zu hören, ob es auch Zuhörer gibt, die sich hier mit ins Gespräch einbringen wollen. Ich sehe, es gibt schon ein, zwei Teilnehmer, die sich hier per E-Mail gemeldet haben. Aber vielleicht jetzt einmal für diejenigen von euch und Ihnen, die sich auch direkt ins Gespräch mit einbringen wollen, nochmal die Zugangstelefonnummern, in der ihr euch in diese Sendung mit einwählen könnt.
Wunderbar. Wie immer sind die Leitungen grundsätzlich erst auf Stumm geschaltet. Wenn ihr die Telefonnummer gewählt habt, bitte schaltet eure Leitung mit Stern und 6 frei. Die Nummer innerhalb Deutschlands ist die 0234 543 9810. Für Österreich 0126 505 40. Und aus der Schweiz 044 595 9030. Der Zugangscode für alle diese Nummern ist der gleiche, die 92 5432 und die Raute. Und wie gesagt, bitte mit Stern 6 sich freischalten, und wenn man dann aus dem Gespräch sich wieder verabschiedet, bitte wieder mit Stern 6 stumm schalten, sodass wir hier auch möglichst eine gute Sprachqualität erhalten können an der Leitung. Und nochmal unsere E-Mail-Adresse, die ist radio@enlightennext.org, wo ihr uns auch nicht nur während der Sendung, sondern auch zwischen den Sendungen erreichen könnt.
Gut, die Leitungen sind offen. Wenn sich jemand schon hier per Telefon zuschalten möchte, das wäre jetzt die Möglichkeit.
Vielleicht hast du ja auch schon
Hallo?
eine
Ja,
Frage.
hallo.
Ah, hallo, da ist jemand.
Ja, hallo. Ich habe mich auch vorher schon ein bisschen beschäftigt, als ich eure E-Mail gelesen habe, die Einladung zu der Sendung, dass ich gemerkt habe oder darüber nachgedacht habe, dass es relativ einfach ist, eine Utopie oder über eine Utopie oder den Himmel auf Erden zu sprechen, obwohl das auch schon, merke ich, immer wieder Mut erfordert. Und noch schwieriger oder herausfordernder wird es, wenn ich das sozusagen mit anderen wirklich anpacken will und dann auch merke, wie sich sozusagen das Ego immer wieder dazwischen schieben will. Aber wenn ich sozusagen diese Spiritualität in mir stärke, dass ich dann auch den Willen habe, das wirklich, wirklich, wirklich zu tun, dass da gleichzeitig diese andere Seite mit hochschwappt, aber durch diese Anstrengung, es wirklich tun zu wollen, ergeben sich oder erweitern sich die Grenzen, die wirklich, wie du, Katrin, sagtest, im Tun sich nur sozusagen Stück für Stück sprengen lassen.
Ich würde dir total in allem zustimmen, was du sagst. Das ist genau auch meine Erfahrung. Und ich glaube, deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir, so wie du es auch beschreibst, einfach auch den Mut haben, das wirklich auch miteinander zu leben. Also wie ich denke auch, also man kann vielleicht noch zu einer gewissen Weise drüber reden, aber wenn man es dann wirklich wahr machen möchte, dann zeigt es sich dann wirklich, wie tief habe ich es wirklich verinnerlicht und wie tief glaube ich wirklich an die Möglichkeit des Unmöglichen.
Weil es ja auch immer schön zu sehen ist, wenn wir über Utopien reden, reden wir in der Regel ja eben über Utopien.
Ja.
Also über etwas, was schön wäre. Und da ist auch kein Risiko dabei. Also sich, oh, was wäre denn schön? Was wäre eine richtige Utopie? Oder auch da ist schon eine gewisse Herausforderung dabei. Aber es ist noch etwas ganz anderes, wo du es meines Erachtens ganz richtig benannt hast. In dem Augenblick, in dem ich das so ernst nehme, dass ich bereit bin, es anzugehen. Also es nicht irgendwo hinzustellen, es nicht ins Regal zu stellen, sondern diese Utopie oder dieses radikal Positive ist etwas, das mich so erfasst, dass ich eigentlich nur darauf wirklich antworten kann mit meinem Menschsein. Und ich würde sogar in einer radikalen Weise so, dass ich auch gar nicht weiß, was da jetzt wirklich rauskommt. Es ist einfach nur, weil es so wahr und so richtig ist und weil es einfach eine solche Positivität hat, braucht es meine Antwort, weil das ist das, was ich als Mensch geben kann. Und das, was sich dann daraus formt, ist das, was sich daraus formt. Also das ist nicht meiner Kontrolle untergeben. Aber ich habe keine Distanz, ich distanziere mich nicht von dem, was wirklich als Tiefe meines Menschseins wahrgenommen wird, sondern ich reagiere wirklich mit dem drauf, was ich habe, nämlich mit allem. Und ich glaube, das ist das, was ein außergewöhnliches Leben ausmacht. Menschen, die einfach darauf reagieren, leben ein außergewöhnliches Leben. Das heißt nicht, dass wir unsere Kritikfähigkeit beiseite stellen müssen. Das heißt nicht, dass wir unseren Realismus beiseite stellen müssen. Das heißt eben nicht, dass wir weder naiv werden, noch irgendwelche Scheuklappenfanatiker. All diese Gefahren gilt es auch zu vermeiden. Es geht um unser ganze Erwachsensein, unsere ganze Fähigkeit, auch Gefahren zu sehen, mit einzubeziehen und gleichzeitig nicht zu verleugnen, dass etwas radikal Positives das ist, was letztendlich die Fundamente unseres Menschseins ausmacht. Und deswegen finde ich das so spannend und deswegen bin ich überzeugt, dass das so das ist, was eigentlich spirituell ist. Eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat dazu und die meines Erachtens auch gleich in die gleiche Richtung abzielt, wo der Hörer schreibt, wir scheinen einen natürlichen Instinkt für Utopie zu haben. Trotzdem Es fällt nicht so leicht, dies auf das Leben als unser größtes utopisches Projekt anzuwenden. Eine Frage, eure Frage, wie viel Positivität vertragen wir, hat mich spontan zunächst ein Stück weit erschreckt.
Das ist schön. Also ich finde das einfach auch total ehrlich, weil ich glaube, das ist auch die Reaktion, die wir genau ansprechen dahin. Und im Moment, im ersten, wenn es einen im ersten Moment erschreckt, ist das ja aber auch schon, dass man sich überhaupt anfängt, damit auseinanderzusetzen. Und also, sorry, ich habe den Faden verloren. Ich wollte irgendwie noch was zu dem Fall sagen, aber.
Aber ich glaube, dieser Punkt, der ist wirklich wichtig, dass es einen erschreckt mit dieser Positivität. Und das ist eigentlich, ich glaube, dass der Punkt unvermeidlich ist. Ich glaube, wenn man nicht wirklich erschrocken ist, sieht man die Positivität nicht. Also eine Positivität, die einen nicht erschrickt, ist nicht radikal positiv.
Genau. Und ich glaube, da ist die Beziehung. Jetzt kommt es mir wieder, was die Hörerin vorher auch angesprochen hat, wo du sagtest, das Ego schiebt sich dazwischen. Das ist genau das, was die Erfahrung ist, dass man erschrickt. Weil das ist eben auch das, was unsere Struktur ist, wie wir gewöhnt sind zu denken, wie wir gewöhnt sind, unsere Erfahrungen einzuordnen. Es braucht ja wirklich eine Radikalität unserer eigenen Erfahrung gegenüber, sich dem gegenüber zu öffnen. Ja, vielleicht möchte sich noch jemand am Gespräch auch hier per Telefon beteiligen.
Ja, möchte noch jemand.
Ja, hallo.
Entschuldigung. Ich habe diesen Begriff weißen Schatten nicht richtig verstanden. Könnt ihr den mal etwas klarer machen?
Der weiße Schatten ist eigentlich ein Wortspiel. Weil wenn wir an unsere Schatten denken, denken wir an unsere dunklen Seiten. Und diese Schatten meint nicht unsere dunklen Seiten, sondern unsere lichten Seiten. Das heißt, das, was an Positivität uns möglich ist, an radikaler Positivität uns möglich ist, was wir aber nicht wirklich sehen wollen. Die meiste Zeit, wenn wir über unsere Schatten reden, das ist ja in dem Begriff Schatten schon angelegt, dass wir über etwas Dunkles reden. All die dunklen Dinge, die unser Menschsein so ausmacht.
Und die wir vermeiden.
Und die wir vermeiden. Und dann zu sehen, Moment mal, es gibt eine andere Seite, die wir genauso und vielleicht noch mehr vermeiden, dass in mir etwas ist, das ist so radikal Licht, so radikal positiv, dass es mich von dieser Seite her aus den Angeln heben würde. Und dann zu sehen, das will ich eigentlich auch nicht sehen. Aber vielleicht ist es wert, dorthin zu sehen, weil dann sehe ich, welches Potenzial eigentlich möglich ist, von mir gelebt zu werden, von uns gelebt zu werden.
Ist es die Abwehr gegen das Höhere, was in mich hineinströmen will? Ist das so zu verstehen?
Das ist durchaus eine Formulierung, die ich toll finde.
Dann kann ich noch was sagen?
Ja, ja klar.
Katrin, du sagtest am Anfang, dass wir nicht als Idealisten geboren werden. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht an mir selbst und an anderen, also an Jugendlichen heute, dass wenn man Jugendlicher ist, dass man dann immer mehr Utopien hat als ein Erwachsener. Und ich denke doch auch, dass die Leute von ihrer Geburt an ja sich auch entwickeln zu der Bewusstseinsstufe, die in der Gesellschaft das Schwergewicht ist. Und bis sie da sind, ist ja auch eine Evolution, die sie gar nicht selbst betreiben, sondern die findet einfach statt. Aber wenn man dann das Bewusstsein der Gesellschaft erreicht hat, friert das irgendwie ein. Dann, da geht es nicht mehr weiter, weil man das selbst machen muss. Also ich sehe es eigentlich nicht so, dass du sagst, wir werden nicht als Idealisten geboren.
Ja, ist interessant, da zu schauen, was passiert da. Also ich habe, glaube ich, aus meiner Erfahrung das einfach so gesagt. Ich stimme dir auch zu dem, was du beschreibst. In meiner eigenen Erfahrung, Biografie, gab es diesen Moment des Erwachens zu dieser tiefen Positivität, der ich vorher nicht so bewusst war. Da hatte ich zwar Ideale und große Ideen und wollte viel erreichen und hatte auch die Vorstellung, wirklich, man kann die Welt verändern. Ich glaube, mit dem tiefen Idealisten, was ich meinte, war dieses Erwachen zu dieser tiefen Positivität, diese Erkenntnis der Wirklichkeit, dass ich, das meinte ich. Und in dem Moment, da erinnere ich mich also noch, wie als wenn es gestern war, kam genau die Reaktion, die wir eben angesprochen haben, dieses Erschrecken von dieser Unermesslichkeit, die mir den Boden unter den Füßen nimmt und eine Utopie eröffnet, die ich nicht unbedingt ganz so haben wollte.
Okay, verstanden. Ja, danke.
Da ist auch vielleicht etwas interessant, als Kind oder Jugendlicher Idealist zu sein, ist in einer gewissen Art und Weise billig. Man hat ja noch keinen Preis dafür zahlen müssen. Man hat ja sozusagen das ganze Leben noch vor sich und kann sich noch ausmalen, wie idealistisch man dieses Leben leben wird, ohne sich für dieses Ausmalen irgendeinen Preis bezahlen zu müssen. Das außer man wird älter.
Ja, genau.
Und es ist interessant, weil ich kurz die andere Seite noch mit ansprechen will, dass wenn man sich ansieht, was sind das für Menschen, die mit 70, mit 80 glühende Idealisten sind? Das sind alles durch die Bank Menschen, die... Das sind durch die Bank Menschen, die in ihrem Leben den Preis dafür gezahlt haben.
Okay. Das ist eine schöne Anerkennung, danke.
Und der Preis ist ja eigentlich der, sich dem weißen Schatten zu stellen.
Das war übrigens sehr gut. Das ist, also der weiße Schatten ist etwas, finde ich, etwas sehr, sehr Wichtiges sogar, weil man sich ihm eigentlich immer öffnen muss. Es ist ja immer da, aber wir haben Angst davor.
Ja.
Wir kontrahieren und es kommt eigentlich darauf an, sich immer weiter zu machen.
Genau.
Okay.
Danke.
Danke. Ja, danke. Und wer sich gern noch weiter mit einbringen möchte, kann das jetzt tun. Hallo.
Hallo, und zwar... Ich merke beim Zuhören ganz tief das Gebrochene. Ich würde mich gern zu den Menschen zählen, die lang und viel dieses Banner der Positivität vor sich hergetragen haben und viel Scheitern darin auch erfahren haben oder habe. Und das war vorher mal eine ganz kurze Sequenz, Tom, die du angesprochen hast, auch mit dem Gebrochenen. Und für mich hat sich so die letzten 2 Jahre auch in diesem Gebrochen da drin zu sein, die Frage dann gestellt, ja, trotzdem ist der Impuls da, aber ich muss ihn auf eine andere Ebene bringen, weil für mich ist immer die Verbindung mit den anderen so wichtig. Das heißt auch, mit wem verbinde ich mich, um Utopie wahr werden zu lassen. Also das kam bei mir so oder kommt immer mehr aus diesem Gebrochenen zu merken, okay, man geht seinen Weg, man hat die Erfahrungen drin, wird immer wieder vor die Frage gestellt, wenn man nicht ganz bricht darin, wie trage ich es weiter? Und was braucht es für ein Setting letztendlich? Ne? Was braucht es auch für dieses Miteinander?
Ja.
Das spüre ich bei mir ganz stark.
Ich glaube, dass es hier auch sehr wichtig ist, sich genau anzuschauen, wenn du vom Gebrochenen sprichst, was hier gebrochen ist. Weil ich glaube, die Erfahrung kennt jeder von uns, dass unsere Illusionen gebrochen werden. Illusionen über die Welt, Illusionen über uns selber. Einfach weil wir denken, wow, wir sind ja so idealistisch, wir sind so, oder die Welt, Und diese Illusionen werden oft gebrochen. Das heißt aber nicht automatisch, dass unser Idealismus gebrochen sein muss. Und das eine mit dem anderen auseinanderzuhalten, zu sehen, die Reaktion kann hier eine zweifache sein. Die Reaktion kann sein, dass wenn diese Illusionen brechen, ich auch den Idealismus brechen lasse. Und das andere ist, dass dieser Idealismus durch diese gebrochenen Illusionen durchfindet und einfach eine neue Ausdrucksweise findet, die dann auch Weisheit heißt.
Ja.
Weil dann die Naivität wegfällt und die Kraft der Utopie eine ganz andere ist, wenn die Kraft der Utopie eben nicht naiv ist, sondern eben auch aus dem Gebrochenen heraus Weisheit zum Ausdruck bringt, die aber genau den gleichen Kraft des Lebens trägt, der Ausgangspunkt war. Und insofern, glaube ich, ist es so wichtig zu sehen, was hier gebrochen ist und dass der Idealismus selber nicht gebrochen sein muss, nur weil das Leben immer auch bedeutet, dass permanent Illusionen brechen. Aber das ist das Brechen von Illusionen ist ja auch Teil dieses Prozesses, wirklich weiter Neues rauszufinden und sich über Illusionen weiterentwickeln zu können.
Ja, danke.
Eine Frage, die uns hier per E-Mail erreicht, da schreibt die Hörerin: Hallo Tom, hallo Katrin. Ich bin im Geiste mal meine Geschichte durchgegangen und würde für mich sagen, dass meine kindliche Neugier, meine zwischenzeitliche Vision der 70er fordert, das Unmögliche sei realistisch und meine heutige Unruhe zur Weiterentwicklung dem gleichen evolutionären Impuls folgen. Utopien sind dabei für mich mehr als Ideale, weil mit denen kann ich ein Leben lang leben. Utopien oder Visionen verlangt mehr und sind für mich Ausdruck für den evolutionären Impuls. In diesem Sinne gibt es eine nie endende Linie von Geburt an bis ins Alter beziehungsweise zum Tod, die ich leugnen kann, aber damit würde ich eine unendliche Kraft vergeuden. Wenn ich das E-Mail richtig verstehe, macht die Hörerin einfach wirklich den Unterschied, wie diese Kraft der Utopie etwas anderes ist als einfach Ideale, die man hat, weil diese Utopie einfach aus dem Gelebtsein heraus real wird. Dem kann ich auch wirklich nur zustimmen. Das finde ich auch an dem Wort Utopie so schön im Gegensatz zu dem Wort Ideal. Also ich finde auch das Wort Ideal schön, aber da ist etwas, eine besondere Kante in dem Wort Utopie, weil es mich herausfordert, glaube ich wirklich, dass sind Utopien lebbar? Vielleicht ist es der Satz, der es auf den Punkt bringt. Sind Utopien lebbar, wo ich in meinem gewohnten Radikal irgendwie immer herausgefordert bin. Und zu sehen, dass darin ein außergewöhnliches Leben sich wirklich zeigt, wenn ich permanent mich den Utopien stelle, die wir wahrnehmen und durchaus auch Lernprozesse hier mit einbauen müssen, können, dürfen, aber diesen Antrieb, sich Utopien zu stellen, nicht liegen lassen.
Ja, und da merkst du einfach auch wieder, dass das wirklich ein direkter Bezug ist zu der Erfahrung, selbst dieser gesamte kreative Impuls zu sein und diese Nicht-Trennung. Denn nur dann kannst du auch wirklich das zu deiner, sich dem zu stellen. Ein Ideal kannst du irgendwie immer noch betrachten und versuchen zu erreichen, aber diese Unmittelbarkeit in der Erfahrung des utopischen Ideals braucht eigentlich immer diese unmittelbare Antwort darauf. Ich glaube, das kommt so auch als roter Faden durch unsere gesamte Kommunikation heute, auch mit allen Zuhörern, dass es etwas ist, was nicht in der Zukunft ist. Oft denkt man ja, Utopie ist irgendetwas in der Zukunft, aber es ist die Unmittelbarkeit in der Erfahrung dieser Grenzenlosigkeit und dieser Positivität, der alles zugrunde liegt.
Interessanterweise, wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt.
Ja.
Und auch die Fragen und Zuschriften, die per E-Mail reinkommen, laufen immer wieder auf diesen gleichen Punkt raus. Da ist wieder eine Hörerin, die schreibt, mir gefällt die Frage, wie viel Positivität vertragen wir? Wo wir doch immer das Positive suchen, gleichzeitig merke ich, dass es für diese Positivität, von der ihr sprecht, ein großes Ja braucht, ein Ja zum Leben. Das macht gleichzeitig ganz weit, offen und glücklich, aber es macht auch gleichzeitig Angst, weil in dieser Bedingungslosigkeit auch die Konfrontation mit dem Nichtwissen ist, mit dem Unbekannten. Aber kommt nicht durch das Ja dazu, die Inspiration für das Neue, für die Utopie und den Mut für die Risiken einzugehen, für etwas viel Größeres als meine persönliche Mittelmäßigkeit.
Da kann man nur Ja sagen. Ja. Ich meine auch, dass überhaupt sich so dem zu stellen, dass man überhaupt das sagt, meine persönliche Mittelmäßigkeit. Ich meine, wer reflektiert so über sich selbst? Weil ich habe ja Ideale. Ich will ja was erreichen im Leben. Aber dass wir hier in diesem Kontext darüber sprechen und das sehen als diese Mittelmäßigkeit, als diese Grauzone im Gegensatz zu einer tiefen Dimension des Menschseins, die das einfach alles übersteigt.
Ich würde ja fast sagen, man könnte es zu einem Gradmesser unseres Menschseins machen, zu fragen, wie utopiefähig bin ich? Da liegt unheimlich viel drinnen, zu sehen, wie viel Utopie vertrage ich wirklich? Jetzt in dem Sinn, wie wir es angesprochen haben, nämlich, dass ich mich der Utopie stelle. Weil in dem Maße, in dem wir uns Utopien stellen, um es wieder dazu zu sagen, weder auf eine naive noch auf eine fanatische Art und Weise, sondern erwachsen, intelligent, mit all der Rationalität, die uns zur Verfügung steht, aber nichts an dem Eigentlichen deswegen aufgebend, uns diesem stellend, automatisch, indem wir uns dem stellen, werden wir zu einer Kraft dessen. Und wie das auch in diesem E-Mail der Hörerin, glaube ich, so rauskommt, der Preis dafür zu zahlen ist auf einer gewissen Weise ein Kontrollverlust. Weil ich stelle mich dem einfach, weil es wahr ist, aber ich muss in ein Territorium gehen, wo ich keine Kontrolle drüber habe. Dadurch entsteht das, was wir an Zukunft bauen können, was nicht nur einfach sozusagen ein Reproduzieren dessen ist, was wir schon haben, indem wir uns wirklich unseren Utopien stellen und auch unsere Utopien immer wieder neu schaffen. Weil das zugrunde liegende ist diese Positivität, die wir immer wieder angesprochen haben. Aber natürlich braucht diese Positivität Ausdrucksformen. Und diese Ausdrucksformen stellen dann die Frage, wie leben wir miteinander? Was ist gerecht? Welche Gesellschaft wollen wir? All die Fragen, über die man dann auch so schön trefflich streiten kann und auch berechtigterweise streiten kann, weil etwas, was an unserer Zeit jetzt gerade wieder neu, meines Erachtens auch schönerweise neu rauskommt, ist, dass politische Fragen wieder gestellt werden, aus einer Notwendigkeit heraus, weil offensichtlich das Selbstverständliche uns und unserer gesellschaftlichen Gegenwart nicht so trägt, wie wir gedacht haben, dass es trägt. Und die Antworten sind offen. Und es geht jetzt nicht darum, ob diese oder jene Antworten jetzt die richtigeren sind, aber dass das darum ringen, das authentische darum ringen, das Einzige ist, was uns als Menschheit weiterentwickeln wird. Und zwar in einer Art und Weise, in der wir Utopie zulassen. Zulassen, was wirklich eine gelebte Utopie erscheint. Ich glaube, das wird den ganzen Unterschied machen.
Danke, Tom. Ich glaube, damit müssen wir wohl zum Ende kommen.
Ja, wir sind zumindest zeitlich schon ein bisschen drüber.
Aber nicht nur zum Ende dieser Sendung.
Nur zum Ende dieser Sendung. Wir freuen uns sehr auf ein spannendes Jahr mit Radio Enlighten Next. Wir haben auch ganz spannende Studiogäste schon, die zugesagt haben, in unsere Sendung zu kommen. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen und mit euch in den nächsten Monaten wirklich diese Diskussion auch über unsere Utopien weiterführen zu dürfen.
Vielen Dank allen heute hier am Telefon, am Computer und alle, die sich hier auch live mit eingebracht haben. Bis zum nächsten Mal.